Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
Hallo zusammen.
Hello.
Ich höre mich schon wieder ganz gut an, ich bin aber immer noch nicht geritten. Ich will mich richtig auskurieren, bis ich das erstmal wieder reite. Und ich bin auch ein bisschen faul gerade.
Das klingt sehr vernünftig.
Mir ist auch wirklich ein bisschen ganz kurz die Motivation eingebrochen, als ich jetzt nicht bei meinem Turnier teilnehmen konnte. Was Quatsch ist, ne? Weil,
verstehe ich. Und apropos Turnier und Vernunft und so, ich habe ja letzte Folge noch erzählt, dass ich am 5.3. bereits mein erstes Springturnier genannt habe. Das habe ich tatsächlich doch nochmal storniert.
Echt?
Nicht, weil ich mich nicht bereit fühle oder so, sondern einfach, weil das super weit ist. Und es gibt hier bei uns in der Nähe einen Stall, der ganz, ganz viele Turniere den ganzen Sommer über veranstaltet. Und ja, das beginnt halt irgendwie 2 Wochen später da. Und da ist halt noch so ein bisschen die Problematik, dass es halt auf einem großen Platz draußen sein wird, was natürlich mega cool ist, aber gerade mit einem Pferd, was in der Vergangenheit immer sehr, sehr heiß geworden ist, natürlich nochmal ein anderer Anspruch. Aber aufgrund der Fahrt und weil ich, ja, weiß ich nicht, irgendwie einfach das dann doch ein bisschen stressig finde, habe ich das jetzt nochmal verschoben.
Ja, voll vernünftig. Ich meine, wie lange trainierst du jetzt mit Kanti?
So, ich würde sagen, knapp 3 Monate.
Ja, lass dir doch Zeit. Ich meine, das ist ja, ihr habt ja keine Eile, weil er ist ja 15 und nicht 5. Der muss sich ja jetzt nicht
beweisen. Ja, nee, es ist ja auch nur Spaß und so weiter. Nur ich dachte halt lieber einmal früh fahren, damit wir halt sehen, wo die Problematik ist. Aber 2 Wochen später ist dann auch egal und dafür mit weniger Stress. Was ich halt so ein bisschen im Kopf dabei hatte, ist, dass ich mit Samba ja echt ein bisschen gucken muss, weil echt nicht mehr viel ausgeschrieben ist. Und darum geht's ja auch so ein bisschen heute in der Folge. Wir wollen über internationale Prüfungen sprechen. Lisa hat letzte Woche ja mal so reingeworfen, wann ich das denn machen will. Und ich dann so, keine Ahnung. Dementsprechend haben wir uns da mal einen Experten gesucht. Und ich habe jetzt mit Samba schon ja direkt 2-mal genannt, weil eben nicht viel ausgeschrieben ist. Aber mal sehen, international vielleicht ja mehr.
Genau, letztes Mal haben wir uns beide gefragt, weil wir, also ich werde es eh niemals reiten, aber weil du ja irgendwann mal, vielleicht sogar schon dieses Jahr, in Richtung internationale Prüfung gehen willst, ey, was braucht es da eigentlich, welche Voraussetzungen gibt's? Letzte Folge hatten wir schon gesagt, wahrscheinlich braucht das Pferd einen FEI-Pass, viel mehr hatten wir da aber auch nicht im Kopf. Und ich habe mich mit Lukas Blatzheim getroffen, der ist Grand Prix Dressurreiter, der reitet auch international, national. Und veranstaltet auch selber Turniere, zum Beispiel jetzt im, lass mich lügen, am letzten Aprilwochenende sein erstes CDI. Und ich habe ihn dann gefragt, okay Lukas, sag du doch mal bitte, wie läuft's? Also was für Voraussetzungen braucht Mira, um mal international starten zu können?
Ja, also ganz so einfach ist das nicht, aber witzigerweise haben wir ich als Veranstalter festgestellt, dass es ja fast überraschend ist, wie wenige Reiter wirklich wissen, wie die Teilnahmevoraussetzungen sind. Also wir haben im letzten Jahr das erste Mal ein internationales Dressurturnier veranstaltet. Ich habe insgesamt aber auch schon über 60 nationale Turniere veranstaltet mittlerweile und habe dadurch natürlich auch Kontakt zu anderen oder zu vielen Reitern bekommen und habe viele eben auch konkret für dieses internationale Turnier eingeladen. Und bei sehr vielen war die Hemmschwelle enorm groß, weil sie überhaupt nicht wussten, wie kann ich mich da anmelden. Und es ist ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht übermäßig schwierig. Also das Entscheidende ist erstmal, dass man mit einem gewissen Erfolg auf dem jeweiligen Niveau geritten ist. Dieser gewisse Erfolg ist auch relativ klar zu definieren. Es gibt international die sogenannte Amateurtour. Das kann in unterschiedlichsten Klassen ausgeschrieben werden. Die kleinste Klasse, das ist dann immer so ein bisschen frustrierend für die meisten, ich sag mal, ländlichen Dressurreiter. Die kleinste Tour ist auf St. Georg und Inter 1 Niveau. Also dann gibt's die mittlere Tour, das ist dann so Inter A, Inter B, Inter 2 Niveau. Und dann die große Tour, das ist der Grand Prix Sport. Also in den Touren braucht man die 65%. Amateur definiert sich allerdings da auch so ein bisschen anders. Also Amateur bei der FEI ist jeder Reiter, der keine Weltranglistenpunkte hat. Also das ist jetzt für die Amateur-Tour. Ich sag mal, das ist ja so das für den allgemeinen Einsteiger in den internationalen Sport, was eine ganz schöne Geschichte ist, dass man eben nicht direkt dagegen die absolute Top-Elite an den Start gehen muss. Und für alle anderen Touren ist es so, dass man jeweils 67% in der jeweiligen Klasse braucht. Genau, und dann ist es so, dass ich eben, das hattet ihr, glaube ich, auch schon angesprochen, man braucht natürlich einen FEI-Pass, man muss sich selber registrieren und dann kann man sich ein schönes Turnier raussuchen. Mein erstes internationales Turnier war in Nizza, also war direkt eine weite Reise, aber auch ein wirklich ganz besonderer Einstieg, weil es wirklich eine ganz besondere Kulisse war. Und dann kann man übers DOKR, also das Deutsche Olympische Komitee für Reiterei, nennen. Das geht noch recht manuell, also das wird auch immer von dem DOKR und den Bundestrainern freigegeben, dass man jeweils an den Start gehen darf und dann kann die Reise losgehen. Aber sehr viel mehr ist es eigentlich gar nicht.
Sehr beruhigend, dass er sagt, dass viele das Problem haben und die Hemmschwelle da groß ist, international ja das erste Mal zu reiten, weil es halt einfach unbekannt ist, was es da für Voraussetzungen gibt. Letztendlich scheint das ja nicht ganz anders zu sein als national auch, ne? Wenn man sich da hochstufen lassen will, eine höhere Leistungsklasse, da braucht man ja auch eine Platzierung bis zu einer bestimmten Wertnote, ich glaube ab 6,5 oder so und halt mit Platzierung zählt es. Und da geht es jetzt eben bei den Prozentzahlen darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich jetzt national, also in S1-Sterne für St. Georg, für die kleine Tour, mindestens 65% brauche, hat er, glaube ich, gesagt, als im Ergebnis. Und für die nächstgrößere Tour, also S2-Sterne Inter-1-Niveau, mindestens 67%. Und da habe ich mir direkt auf die Schulter geklopft. Schon? Das haben wir nämlich sogar tatsächlich beides. Ja, aber... Ja, eigentlich habe ich ja überhaupt noch gar nicht über internationale Turniere nachgedacht. Das hast du jetzt so ein bisschen hervorgerufen. Ja, keine Ahnung, aber total interessant. Also ich weiß, ich bräuchte jetzt noch den FEI-Pass und wahrscheinlich eine persönliche Einladung.
Ja, und? Also genau, die richtige Prozentzahl hast du schon. Kannst du mir das eigentlich mal ganz kurz erklären? Kann man das ungefähr vergleichen? Also wenn jetzt 68%, ist das so wie 6,8 als Wertnote oder ist das nicht vergleichbar?
Finde ich nicht, weil letztendlich sieht man ja in den Wertnoten benoteten Dressurprüfungen ja häufig, dass da auch 8,0 und sowas gewinnt oder sogar noch mehr. Und das ist in den Prozentprüfungen ja nur international auf höchstem Niveau mal der Fall. Ja, beim Chio oder so sieht man das mal. Aber hier in ländlichen Gebieten oder auch generell national, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ist man halt mit 70% schon wirklich richtig gut. Also ich würde sagen, dass die Prüfungen mit Wertnoten total subjektiv zum Teil sind und da ganz viel persönlicher Eindruck mit reinspielt. Das hast du bei Prozentzahlen nicht, einfach deshalb, weil jede einzelne Lektion bewertet wird, über die erste Grußaufstellung, über Mitteltrab, starker Trab und Traversalen zum Beispiel zählen doppelt. Und die Richter sagen im Richterhäuschen, ich war jetzt noch nie dabei, aber ich glaube, es ist so, dass den Schreiblingen, die da mit drin sitzen, halt gesagt wird, Wertnote so und so, Wertnote so und so, Wertnote so und so. Also da geht's auch über Noten. Und dann wird insgesamt ein Prozentsatz errechnet. Das heißt, natürlich kann auch da eine eigene Meinung vom Richter mit reinfließen, aber grundsätzlich sind die dazu angehalten, jede einzelne Lektion zu bewerten. Und dadurch ist es dann auch einfach ein bisschen anders gewertet und nicht, es war, also bei den Wertnoten, ne, nicht ein irgendwie so, das Pferd war insgesamt relativ durchlässig, die Lektionen waren eigentlich gut, aber ein, zwei Patzer drin, aber ein tolles Paar mit viel Potenzial, da gebe ich mal eine 7,5. Also weißt du, das gibt's halt nicht.
Wobei ich glaube, bei den Prüfungen, von denen du jetzt sprichst, wo es um Prozentzahlen geht, da gibt's ja am Ende dann nochmal diese Fußnoten, ne? Und ich habe jetzt mal so ein bisschen, weil ich mich jetzt in letzter Zeit öfter mal mit Dressurreiterinnen und Reitern unterhalten habe, gehört, dass da eben über die Fußnoten am Ende doch nochmal so ganz schön, nach oben oder nach unten korrigiert werden kann.
Das stimmt, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich höre auch immer wieder, dass das Turnier XY super politisch ist und da eh immer dieselben gewinnen. Das habe ich bis jetzt ein einziges Mal erlebt, aber ansonsten kann ich das eigentlich so nicht wiedergeben, weil natürlich, wenn man sich kennt zwischen Reiter und Richter, ist es immer schwieriger, aber also ich glaube halt, dass das zumindest rein theoretisch ein bisschen objektiver ist.
Ich glaube auch, wenn man so rangeht, dass man denkt, ja, alles sind käuflich und alles ist nur Politik und so, braucht man das überhaupt nicht mehr zu machen, das Ganze. Also man muss sich schon darauf verlassen können, dass das Richter fair richten und auch, ich kenne das ja auch noch von den super ländlichen, ganz, also was ich so E- und A-Prüfung, wenn dann die Muttis sagen, ja, nur weil er den Lebermarkt kriegt er jetzt die und die Note. Ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann kann man es eigentlich eh knicken. Also ich finde, man sollte schon so viel Demut vor dem Vermögen von Richtern und so haben, dass man erstmal davon ausgeht, dass das schon alles okay ist. Und wenn ich eine schlechte Note habe, dann sollte ich vielleicht wirklich mich hinterfragen und gucken, war es vielleicht auch einfach scheiße, ne?
Voll. Und vor allem spielt man da ja auch selber eine große Rolle. Wenn man immer wieder in eine L-Dressur reinreitet, obwohl man eigentlich noch gar nicht auf dem Niveau ist, dann haben die Richter irgendwann auch ein schlechtes Bild von einem, was man selber aber da etabliert hat. Also da kann man auch selber, glaube ich, ein bisschen was ausrichten. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass viele Trainer zum Glück ihre Schüler erst losschicken, wenn es auch wirklich vorzeigbar ist. Da kenne ich aber auch einige, wo es nicht so ist. Aber das ist ja ein bisschen eigenes Verschulden. Auch da ist aber vielleicht, zumindest auf höherem Niveau dann, der Anreiz, mal international zu starten oder halt zumindest woanders, um halt einfach ein anderes Umfeld zu haben. Ne? Also irgendwo ist der Anreiz natürlich da, weil hier auf den Turnieren, die Richternamen kann ich mir zwar alle mal nicht merken, aber ich kenne mittlerweile natürlich viele von den Mitreitern und Mitreiterinnen.
Ja. Ja, das ist ganz witzig, dass du das so sagst. Es gibt natürlich noch tausend andere Anreize, eben auch mal international zu starten, um auch dir vielleicht so ein bisschen noch mehr Lust und Laune drauf zu machen, habe ich dann nämlich auch genau mal Lukas nachgefragt, was aus seiner Sicht ein Anreiz ist, diesen Schritt auch mal zu wagen, also von national auf international zu gehen.
Oh, das ist natürlich eine super, super komplexe Frage. Also ich fange mal bei den idealistischen Aspekten an. Es ist natürlich, ich habe ja gerade von meinem ersten Start vor ein paar Jahren in Nizza gesprochen. Also auf solche Turnierplätze wirklich innerhalb von Europa zu fahren, die außergewöhnlich sind. Ich denke jetzt gerade spontan an eins meiner schönsten Turniere in Jerez de la Frontera letztes Jahr. Da habe ich die kleine Tour gewonnen, also St. Georg gewonnen. Und das vor der Kulisse von der spanischen Hofreitschule. Also überhaupt auf solche Turnierplätze mal zu fahren und da teilzunehmen, allerbeste Bedingungen. Und das also wirklich, was die Organisation angeht, das ist natürlich ein ganz anderer Status oder ein ganz anderes Stadium an Professionalität. Man hat Stewards, die Abreitplätze überwachen. Die Pferde stehen in tipptopp gepflegten Stellen, die Böden sind gut, ja, die Siegerehrungen sind anders organisiert, also das ganze Orga-Thema, die Rahmenbedingungen, das ist schon in der Regel besonders und vor allem eben anders. Ja, und da überhaupt mal teilzunehmen und wirklich ein ganz anderes Gefühl fürs Dressurreiten oder fürs Turnierreiten zu bekommen, wenn ich das jetzt vergleiche, ich fahre irgendwo, was weiß ich, nach Buxtehude um die Ecke und reite da auf einem kleinen Acker ab und ja, das ist wirklich ein ganz anderer Rahmen und da darf dann auch gerne mal so ein bisschen der olympische Gedanke eine Rolle spielen, also zu sagen, ich bin jetzt hier auch teilweise auf Turnieren mit den besten Reitern der Welt unterwegs und bin natürlich im Zweifel, auch wenn ich anfange und auch heute noch, wenn ich jetzt dann da ein Grand Prix reite, bin ich irgendwo auch erstmal ein Zaungast. Aber überhaupt in diese Welt so ein bisschen reinzuschnuppern, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie das erste Mal nach Hollywood kommen, so unter den Reichen und Schönen zu sein, das macht natürlich ganz besonders viel Spaß. Und dann ist es aber auch so, wenn man seinen Horizont mal dahingehend öffnet, also das Regelwerk der FEI kennenlernt, wo Dopingregeln klarer definiert sind, vielleicht für den Reiter verständlicher strukturiert sind, aber ja auch diverse andere Regeln doch einfach anders sind, dass man auch nicht immer alles so ganz zweifelsfrei oder hinnehmungsfrei von der FN hinnimmt, sondern wirklich auch mal hinterfragt und auch sieht, was gibt es denn eigentlich für andere Ansätze? Wie kann ich den Turniersport gestalten und strukturieren?
Was ist für dich da so das perfekte plakative Beispiel?
Also spontan fällt mir da jetzt ein Thema ein. 2019 gab es eine Regeländerung von der FEI, die auch von vielen nationalen, ne, also FNs, die FN gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern FN steht für Fédération Nationale. Jedes Land hat diese, also viele andere nationale Organisationen haben diese FEI-Regeländerung übernommen, nämlich das Thema Trense und Kandara. Es ist ja immer viel diskutiert, warum muss ich in der Dressur auf Kandara reiten, ab der Klasse M verbreitet in Deutschland. So ist es also so, dass die FEI zum Beispiel entschieden hat, dass bis CDI-2-Sterne-Niveau, das kann im absoluten Ausnahmefall mal Inter 2 und Grand Prix ist, aber in der Regel so dieses Inter A, Inter B-Niveau, darf ich also frei entscheiden. In allen Jugendprüfungen, in Jungpferdeprüfungen, also bei den 7-jährigen Pferden, in Amateurtouren, in der kleinen Tour kann ich entscheiden, reite ich mein Pferd auf Trense und Kandara. Und das ist sowas, also ich selber hatte mal den Fall, ich hatte mein erstes Pferd, das ich auf 3-Sterne-Niveau geritten habe, das war immer total unzufrieden auf Kandare und ja, war unschöner im Maul, hat dann teilweise auch die Zunge gezeigt und auf Trense war das nie der Fall, das Pferd war das zufriedenste Pferd und ich selber reite all meine Pferde auf Trense und ich finde das total schade, dass man eigentlich da so eingenordet ist in Deutschland, dass man sagen muss, ich muss jetzt die Pferde auf Kandare reiten. Und das ist zum Beispiel so eine Freiheit, die ich total schätze. Und ja, in Deutschland wird dann diskutiert, warum wird die Regel nicht übernommen wie in den Nachbarländern. Und dann heißt es ja, das ist Tradition, es fehlt die Vergleichbarkeit. Ich meine, wir haben ja eine Mini-Öffnung erlebt, dass zum Beispiel Dressurreiterprüfung oder auch Jungpferdeprüfung bis, also auch Jungpferde S, auf Trense geritten werden dürfen. Die müssen aber dann explizit so ausgeschrieben werden. Sprich, alle Pferde gehen dann auf Trense, aber ich habe nicht die freie Wählbarkeit. So, und ich meine, im Springsport ist das auch möglich. Da habe ich zwar keine subjektive Bewertung, wobei ein Stilspringen genau genommen ja auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber letztendlich, wie machen es denn die anderen Länder? Sind die Richter bei der FEI oder in anderen Ländern besser geschult, besser ausgebildet, frage ich jetzt mal so ein bisschen frech. Also ich verstehe es nicht, warum solche Regeländerungen gerade zum Wohl der Pferde in Deutschland nicht möglich sind. Und da gibt es viele kleine Beispiele. Es gibt natürlich auch Sachen, die vielleicht in Deutschland, also bei der deutschen FN, besser organisiert sind als bei der FEI, wobei ich sagen muss, mir fällt gerade spontan nichts ein. Aber ja, es gibt schon so ein paar Abweichungen, die einen als Reiter doch aufmerksam machen, dass der Horizont sehr viel größer ist als das regionale Reiten.
Da kann ja wahrscheinlich die deutsche FN noch mal ein bisschen nachlegen, meinst du?
Also ich bin der Meinung definitiv, dass es schöner wäre, wenn sich da FN und FEI mehr angleichen würden. So machen es eben andere Nationen auch. Also wenn ich nach Österreich denke, da ist die Sissi Max Theurer, die zwar auch keine ganz unumstrittene Frau ist, als Präsidentin des österreichischen Pferdesportverbandes, die gleichzeitig aber auch eine 5-Sterne internationale Richterin ist. Dadurch passiert das alles sehr viel mehr Hand in Hand. Da hat man manchmal so das Gefühl, dass das in Deutschland vielleicht nicht so der Fall ist.
In Österreich wird auch auf Trense geritten im ganz hohen Sport?
Genau, also in Österreich kann man bis Inter 2 einschließlich auf Trense reiten. In Luxemburg zum Beispiel kann man auch Grand Prix auf Trense reiten. Und das ist doch eigentlich eine ganz interessante Sache. Und wir reden den ganzen Tag davon, wie man irgendwie den Dressursport harmonischer und pferdefreundlicher gestalten kann. Warum dann nicht mal gerade bei solchen Dingen wie der Ausrüstung und der Zäumung anfangen?
Ich finde es mega sympathisch, was er erzählt. Und ja, passt ja auch total zu unserer Einstellung, würde ich sagen, dass er das so ein bisschen kritisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zum Beispiel Trensenprüfungen national in Deutschland noch ein großes Problem sind auf höherem Niveau. Ich muss sagen, so ein bisschen kann ich den Ansatz der fehlenden Vergleichbarkeit verstehen, weil es irgendwie doch nochmal ein bisschen andere Einwirkung ist, unter Umständen gar nicht gewollt, aber ja, irgendwie finde ich das eigentlich, ja, weiß ich nicht, von meiner Seite aus okay, dass es da nicht beides erlaubt ist, aber genau, ich finde halt, seit letztem Jahr hat sich schon einiges getan, dass es überhaupt mehr Trensenprüfungen auf S1-Sterne-Niveau gibt, also höher geht das ja in Deutschland nicht, aber es gibt ab und zu mal eine Trensen-S und das finde ich cool, aber es gibt's noch nicht besonders viel, aber ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr ist.
Wie ist es bei Samba? Meinst du, du könntest den auch bis in, was ist, ich in die höchsten Prüfungen auf Trense reiten?
Ja, ziemlich sicher. Also das schwankt tatsächlich immer mal. Jetzt am Anfang des Winters, als er so ein bisschen sehr on fire war, da bin ich ganz froh, wenn ich ihn dann auch mal auf Kandare reite, weil ich einfach damit aber viel mehr gehemmt bin, dann gegebenenfalls mal mehr einzuwirken, was ich nicht bräuchte. Also das ist so das Gegenteil der Fall, ne? Eigentlich denkt man ja, damit hat man mehr Einwirkung, aber ich persönlich bin damit noch vorsichtiger und ziehen bringt halt eh nichts. Dementsprechend, genau, also mit Samba kann ich auf jeden Fall auch in der Trensen-S reiten. Bei ihm ist es witzigerweise so, dass ich im Trab zum Beispiel viel lieber auf Trense reite und im Galopp manchmal das Gefühl habe, dass es auf Kandare irgendwie er das besser annimmt. Aber grundsätzlich bin ich natürlich super happy darüber, dass er mit weder noch Probleme hat. Ich kenne einige, dessen Pferde auf Kandare besser laufen, auch einige, die auf Kandare gar nicht erst reinreiten brauchen, wie der Lukas auch erzählt hat, so ungefähr. Und da haben wir zum Glück kein Problem. Ich persönlich muss aber gestehen, dass ich es irgendwie noch ein bisschen, ja, unschick finde, ohne Kandare in eine Dressurprüfung reinzureiten. Es mag vielleicht vielen Ulis, sag ich mal, so gehen mit dem fehlenden Zylinder jetzt, was ich total super finde, dass da eine Helmpflicht eingeführt wurde. Aber ich weiß nicht, irgendwie war das früher schon so, dass, ah, die hat eine Kandare, okay, die reitet mindestens M. So, weißt du, was ich meine?
Du meinst, dass der Anblick einer Kandare bei dir einen edleren Glanz in den Augen weckt?
Ja, auch wenn ich natürlich auch voraussetze, dass man auf Trense das Pferd reiten kann und das im Training auch überwiegend sollte, aber irgendwie ist das bei mir noch im Kopf. Nichtsdestotrotz wäre ich auf gar keinen Fall Gegner von Trensenprüfungen, bin auch schon mal eine geritten. Und würde es auch wieder tun. Und wenn es das mehr gäbe oder auch, weiß ich nicht, internationale Prüfungen geben würde, würde ich das total cool finden.
Ja, finde ich auch. Vor allem auch, weil eben das, was ja Lukas auch meint, es eben auch, glaube ich, echt viele Pferde gibt, die sich unwohl mit Kandare fühlen.
Ja, zu Recht. Ist ja auch einfach viel mehr im Maul und nicht immer eine sensible Reiterhand dabei. Also
durchaus nachvollziehbar.
Kann ich total nachvollziehen. Und was ich auch super süß finde, dass er sagt, dass er das Ambiente ein bisschen wie das erste Mal Hollywood findet. Ich
war noch nie in Hollywood.
Du bestimmt auch. Und das ist ja, ach wie witzig, musst du mal machen. Nee, also das weiß ich gar nicht. Also für mich ist schon jetzt der Unterschied enorm. Als ich noch L oder auch mal M geritten bin, kam das schon mal vor, dass, wie er gesagt hat, man auf dem Acker nebenan abreiten musste. Und bei dem ersten Turnierstart auf diesem Turnier wusste ich das dann immer noch nicht. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch, auf welche Turniere ich gerne fahre. Guck auch ein bisschen genauer in die Ausschreibung, wenn ich das Turnier nicht mehr kenne. Und da sind immer gute Abreiteplätze und ich fahre auch nur dahin. Also das finde ich ist meistens dann auch schon sehr gut gemacht und finde ich auch sehr professionell. Da frage ich mich, was kommt da noch?
Da muss ich mal mitkommen. Das würde bedeuten, wenn ich als TT dabei sein sollte oder als Zuschauerin, da gibt's nach deiner Prüfung keine Fritten und Bier, dann gibt es Prosecco.
Ja, klar. Am besten beides. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo er von den Distanzen gesprochen hat, wo er ganz war, das würde mich persönlich echt abschrecken und impliziert ja auch, dass es auf jeden Fall Übernachtungsturnier ist. Ne? Das wäre ja meistens so, also alle Standpunkte, wo internationale Turniere von hier aus, von mir aus erreichbar sind, heißt, wir müssen dort übernachten. Und das bringt mich aktuell noch so ein bisschen in Zwiespalt. Mein Trainer wollte auch unbedingt, dass wir mal wohin fahren. Aber ich glaube, dass das für Samba auf jeden Fall nochmal schwierig wird. Auf normalen Turnieren ist er ja super entspannt. Der fährt gut, der ist entspannt vor Ort, kommt mit der Atmosphäre klar, ist ja überhaupt nicht glotzig. Natürlich kann auch der mal was gruselig finden, aber grundsätzlich ist das nicht. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, aber Übernachtungsturniere würden ihm, glaube ich, insofern zu schaffen machen, weil er das gar nicht gewohnt ist, lange in einer engen Box zu stehen. Überhaupt in einer engen Box zu stehen, mit seiner XXL-Riesenbox und dann halt nicht den ganzen Tag mit seinen Kumpels draußen zu sein, ist schon eine andere Atmosphäre. Und da habe ich persönlich immer den Zwiespalt, ich habe da Bock drauf und habe natürlich irgendwo auch Ehrgeiz, aber ich will das auf keinen Fall zu seinem Nachteil machen. Deshalb bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt und ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen, zumal, wie alt ist Samba jetzt nochmal?
13 dieses Jahr.
Ja, das ist ja halt jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, der ist jetzt irgendwie 8 oder 9 und lernt es jetzt eh kennen und war schon sein ganzes Leben viel unterwegs, sondern der ist ja spät zu so einem Vielstarter geworden und selbst jetzt startet er ja nicht jedes Wochenende. Also du suchst das ja schon bedacht aus.
Nee, genau. Und der ist mental total gut dabei und wir machen jetzt ja schon den nächsten Schritt quasi, dass ich zu Routinezwecken meinem Trainer den Deal vorgeschlagen habe, dass wir nicht zu Übernachtungsturnieren jetzt zumindest am Anfang der Saison nicht fahren, sondern dass ich halt 2 Tage hintereinander fahre. Und das ist, finde ich, auch schon ein nächster Schritt. Also ich bin sonst alle 2 Wochen mal geritten und jetzt ist es halt ein Wochenende mit jeweils 2 Tagen. Aber haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? 2 Prüfungen an einem Tag würde ich auf keinen Fall für ihn machen. Ist auch für uns beide zu viel. Aber da der so entspannt Hänger fährt und das auch kennt, fahre ich dann lieber am 2. Tag. Und Übernachtungsturnier ist auf jeden Fall was ich in Verbindung mit einem größeren, superschönen Turnier gerne mal machen möchte und mit Samba auch erleben will. Aber außerhalb Deutschland ist, glaube ich, für mich mit dem Pferd auf jeden Fall raus, einfach weil er schon genug geleistet hat in seinem Leben, aber sagt niemals nie. Aber Übernachtungsturnier und vielleicht auch mal international wäre auf jeden Fall eine Option.
Ich glaube, das kommt noch. Du hast noch ein paar Jahre und ich habe mit Lukas so ja noch ein bisschen weiter gesabbelt. Also der hat Pferde mit 17, 18 das erste Mal zum Grand Prix mitgenommen. Also naja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden in 1, 2 Jahren hier sitzen und du erzählst die verrücktesten Geschichten.
Ich bin gespannt. Ja, wenn wir den vielleicht noch ein bisschen mehr abhärten, was sowas angeht, und wir das hier national mal ein bisschen üben können, mal woanders hinzufahren, woanders zu schlafen und das gut klappt, dann lass ich mich da vielleicht nochmal umstimmen.
Ich sag's sicherheitshalber nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob du es letztes Mal wirklich gehört hast. Du kannst immer bei mir schlafen. Das Übernachtungsturnier in NRW wäre ein guter Start.
Mann, aber ich mache mir doch um mich keine Sorgen, sondern um mein Pferd. Ja. Aber wenn Samba bei Clini die Paddockbox ausleihen darf, ist das sicher auch kein Problem.
Da kriegen wir was Gutes organisiert, da bin ich sicher. Ja, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und wir können eigentlich schon mal eine Ankündigung machen, was wir nächste Woche vorhaben. Da machen wir nämlich mal ein Thema, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Aber wir finden das sehr wichtig, weil man sich einfach damit auseinandersetzen muss als Pferdebesitzer. Es geht darum, dass ein Pferd auch irgendwann mal krank wird und vielleicht eingeschläfert werden muss. Und weil man das irgendwann entscheiden muss, dass es soweit ist für sein Pferd und hoffentlich entscheiden kann und ihm die Entscheidung nicht abgenommen wird, sollte man sich vielleicht damit rechtzeitig befassen. Wie möchte ich das haben? Was ist das Schönste in Anführungsstrichen, die beste Lösung für mich und mein Pferd? Und deswegen geht es in der kommenden Woche um das Thema Euthanasie, also das Pferd einschläfern lassen. Wenn ihr da Geschichten oder Erfahrungen oder vielleicht auch Fragen zu habt, dann könnt ihr uns das gerne bei Instagram schicken, @stabletainment. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.